Was ist eigentlich aus Sandhausen geworden? Das Spiel, in welcher Liga spielen die inzwischen?
Ich glaube mittlerweile vierte, ehrlich gesagt.
Ja,
Ja.
haben
Die
die
sind natürlich auch noch
Niedergang.
rumgestruggelt. Na, kann
War da nicht auch
sein.
irgendwas, dass sie
Ja.
da auch kurz vor Abstieg waren? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die haben es geschafft, die sind runter. Ole, fang an,
Ja.
weil wir haben ja ein Zeit Delay
Ja.
heute.
Schöne Grüße in den Süden der Deutschen Bundesrepublik. Geht auch raus, nicht nur nach oben Stroh heute. Folge Daniel fügt was ein in der Staffel so und so.
15, wir hängen hinterher.
Ja. Wir hängen auf jeden Fall hinterher. Heute wollten wir eigentlich nur ja, ein bisschen Brennpunkt Werder Bremen machen, aber die Züge kommen uns dazwischen. Bei Daniel kam er, bei Thomas wird er gleich kommen und fortfahren müssen. Deswegen ein bisschen ja, Brisanz heute nicht in der Folge drin, sondern Schnelligkeit hoffentlich. Trotzdem wollen wir heute überwiegend über Bremen reden. Daniel, ich würde trotzdem kurz den Vortritt lassen und gibt es was Neues beim HSV?
Was Neues?
Außer Sondertrikot und
Sondertrikot, ja, ich kann gerne
Website.
meine Sondertrikot Geschichte erzählen. Ich habe gestern die F5-Taste, die ist bei mir jetzt, die fällt hier langsam aus der Tastatur raus, weil ich habe so oft geklickt, bis ich das endlich das Trikot hatte. Und dann konnte ich die Bestellung abschließen und dann ist es tatsächlich geklappt, dass ich eins bekommen habe und es ist heute schon angekommen und heute habe ich festgestellt, dass der Flock hinten gar nicht drauf ist mit den 465 Bundesligaspielern des HSV, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Also das ist in der Kommunikation des Vereins auch ein bisschen komisch dargestellt worden, weil ich habe gedacht, das ist automatisch drauf. Ja, dann muss ich es sofort wieder revidieren und konnte es jetzt bestellen. Jetzt bekomme ich es in 4 Monaten. Das Sondertrikot, ich glaube, mit dem spielen sie ja jetzt auch in Mainz. Und ansonsten ist ja beim HSV eher Friede, Freude, Eierkuchen im Moment. Also es läuft ja ziemlich gut. Platz 9 ist aber auch ein bisschen trügerisch mit den 6 Punkten. Abstand nach unten, ne? Das wissen wir alle. Also es sind 2 Spiele. Es kann also natürlich auch noch wieder alles passieren. Ich bin ja eher, du weißt ja, skeptisch und habe immer ein bisschen Angst und so weiter. Also es kann natürlich noch was passieren. Allerdings ist das natürlich jetzt ein Spiel, wenn man in Mainz auch noch mal vielleicht ein Dreier landen könnte. Ich glaube, dann sieht es recht komfortabel aus beim HSV.
Ich glaube, das sind Probleme, über die Thomas in seiner passenden Kleidung gerade auch gerne nachdenken würde. Von der Schmacht am nördlichen Polarmeer wollen wir jetzt gar nicht großartig sprechen. Thomas, danke, dass du heute wieder dabei bist. Deine Einschätzung zum HSV aktuell? Siehst du das ähnlich wie Daniel? Ist es Friede, Freude, Eierkuchen, 6 Punkte? Ist das doch vielleicht ein bisschen trügerisch, wie Daniel denn die Tür ja nach hinten doch wieder aufgelassen hat?
Ein kurzer Kommentar zur Anspielung gerade. Es war natürlich Champions League. Das ist bei euch jeweils lange her.
Ja, das
Zwinker,
stimmt.
Zwinker. ja, HSV, also Friede, Freude, Eierkuchen, glaube ich. Also, wenn man zumindest mal die ganze Causa Kunz abzieht, dann kann man schon sagen, ja, es läuft gut. Und das ist auch wirklich sehr ansehnlich mittlerweile, finde ich. Also, man sieht auf jeden Fall den Plan, der dahinter steckt. Und über die zwei, drei Spieler, die jetzt auch nicht typisch für einen Aufsteiger sind, hat man sicher auch bei euch schon oft genug geredet. Also gerade Vuskovic, Viera und der jetzt verletzte Lokonga, das sind natürlich auch einfach ja, qualitative Ergänzungen gewesen, die man einfach auch merkt. Und ich glaube, wenn in Mainz was geht, mindestens ein Punkt wäre auf jeden Fall gut für den HSV. Und ein Dreier sogar, das wäre schon ein kleiner Meilenstein, ehrlich gesagt, weil dann fehlt mir wirklich die Fantasie, wie man ja in der Konstellation nochmal ganz, ganz hinten reinrutscht, ehrlich gesagt.
Aber wäre nicht
Das sind ja
die
wilde
Conference
Prognosen.
League, wenn die tatsächlich drohen sollte, das wäre ja eigentlich nicht so toll, oder? Es ist, die Erfahrung sagt ja, dass es eigentlich, sollte man das ja vielleicht vermeiden im ersten Jahr, oder?
Ja, als Aufsteiger kann man vielleicht ja immer drüber reden, aber ehrlicherweise ist der HSV irgendwie auch nicht so der klassische Aufsteiger, wie ich ja gerade schon an den Beispielen ja, erklärt habe. Generell bin ich schon immer dafür, also das habe ich ehrlich gesagt auch bei zwei, drei Werder-Fans, mit denen ich dann irgendwie gesprochen habe, gehört, als es dann so Richtung Europapokal ging die letzten 2 Jahre. Ich bin immer der Meinung, Sobald man die Möglichkeit hat, teilzunehmen, muss man das auch anvisieren und durchziehen. Und weil das sozusagen, klar, das bedeutet dann für die nächste Saison schon neue Herausforderungen, gerade was die Breite angeht, was sozusagen das Energiemanagement angeht. Und trotzdem, wenn du als Club den nächsten Schritt machen willst, dann gehört die Conference League in meinen Augen auch als Etappe, als Zwischenziel schon dazu.
Zumal könnte es ja auch durchaus positiv sich entwickeln. Es gibt ja Negativbeispiele, als Aufsteiger das europäische Geschäft zu erreichen mit Heidenheim. Gut, Heidenheim ist immer noch in der Liga, das ist ja immer noch der achtsame Erfolg von denen. Es gab aber auch den Union-Weg von Conference League in Europa League in Champions League. Thomas, wie schätzt du die Chancen ein, dass in 3 Jahren der HSV in Mailand gastieren wird?
Das wäre für mich hervorragend. Also würde mich sehr freuen. Würde mich übrigens auch genauso bei Werder freuen. Ich sehe es aber tatsächlich eher beim HSV. Und ja, ganz grundsätzlich bin ich immer dafür. Ihr kennt mich ja so ein bisschen, dass man auch beim HSV einfach immer wieder ganz klar und direkt auf die Möglichkeiten, auf die theoretischen Möglichkeiten verweist. Und die sind einfach enorm, wie man jetzt auch wieder an diesen drei Zugängen sieht. Also ich kann mich jetzt bei wenigen Aufsteigern daran erinnern, dass da ja solche Transfers getätigt werden konnten in den vergangenen 10, 15 Jahren. Also vielleicht bei Leipzig, als sie aufstiegen, aber sonst. Also der HSV hat einfach enormes Potenzial und ich finde, da muss man auch immer wieder halt sozusagen in solche Richtungen auch schielen, ohne dass man da jetzt irgendwie exorbitant bescheuert wird oder sonst was. Natürlich geht es jetzt erstmal die nächsten ein, zwei Jahre einfach darum, sich in der Liga zu stabilisieren. Aber wenn dann mal so eine Tür aufgehen sollte, dann muss der HSV mit seiner ganzen Wucht da irgendwie auch probieren durchzugehen, finde ich.
Daniel, ist es das, was du hören wolltest?
Ja, ich sag mal, ich habe ein bisschen Angst davor einerseits. Auf der anderen Seite sehe ich das genauso. Man muss immer ambitioniert, ich bin ja auch immer fürs Maximale ambitioniert sein. Und deswegen auch bei allem, was gerade toll ist, habe ich ja immer noch auch, in mir ist ja sozusagen immer noch dieser Schmerz des Pokal aus, sozusagen, gegen Kiel, was ich dann irgendwie, wenn man sich alles so anschaut, irgendwie nicht so richtig reinpasst. Also das hat mich wirklich ein bisschen, ja. Also seitdem ist so ein bisschen die Freude, ist so ein bisschen weniger, ein paar Prozent. Natürlich freue ich mich über die Liga, aber das ist ja für mich ein Wettbewerb, den ich eben auch geil finde. Und im Grunde genommen, ja, muss man natürlich, müsste man dann am Ende, wenn es wirklich sich so entwickelt, mitnehmen. Dann ist ja auch noch die Frage, aber was ist im Sommer, also, oder die Frage ist ja auch, wir haben ja hier jetzt einen Insider, wie hoch sind die, oder wie hoch ist sozusagen der Prozentwert, dass Luka Vucevic tatsächlich noch mit seinem Bruder zusammenspielt? Was meinst du, Thomas?
Oh, das ist natürlich ganz schwer zu prognostizieren. Also ich glaube, man kann ihn schon ernst nehmen. Also wenn er sagt, das ist sein großer Traum und dass er das, also das nehme ich ihm voll ab. Das ist total authentisch. Natürlich sprechen da auch andere Parteien, also vor allem Tottenham dann eben da mit. Aber also ich finde es realistischer mittlerweile, als ich es jetzt vielleicht noch vor ein paar Monaten gefunden hätte, weil sozusagen jetzt sozusagen richtig durchscheint, wie ernst er das eigentlich meint, dieses eine Jahr da zu spielen. Und ehrlicherweise ist ja sozusagen auch der HSV, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann auch vielleicht doch noch ein Jahr eine sportlich sinnvolle Station für ihn. Das wäre natürlich ganz anders, wenn man absteigt. Das wäre auch ganz anders gewesen, wenn der HSV jetzt da stünde, wo gerade, keine Ahnung, St. Pauli und Heidenheim stehen. Dann würde ich es jetzt als weniger realistisch erachten. Aber der HSV ist ja ein ambitionierter Club. Und wenn man da zum Beispiel nächste Saison irgendwie auch Vuskovic, der Familie Vuskovic dann in dem Fall auch versichern kann, dass Luka in einer ambitionierten Mannschaft spielt, die dann vielleicht auch nochmal punktuell verstärkt wird. Warum nicht noch ein weiteres Jahr, bevor er jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bei Eintracht Frankfurt in der Conference League oder so spielt, auf Leihbasis, halte ich den HSV gerade ja eben mit diesem persönlichen Aspekt echt für relativ realistisch. Aber wie gesagt, das müssen dann letztendlich ganz andere Leute entscheiden.
Zumal ja auch beim HSV, denke ich mal, die Spielpraxis, glaube ich, auch deutlich mehr gegeben ist. Ich glaube, der Schritt zu einem europäischen, ja, Dauergast, sage ich jetzt mal, aus deutscher Perspektive wäre das jetzt ja sowas wie, keine Ahnung, Leipzig, BVB. Das sind ja dann Schweden, wo dann für den Vucevic dann auch eventuell schwieriger wird, sich gegen Ja, Willi Orban oder ja, was guckt dabei beim BVB gerade rum? Schlotterbeck, vielleicht nächstes Jahr ja nicht mehr. Aber gegen solche Leute sich durchzusetzen, ist ja dann nochmal ein anderes, als beim HSV dann doch die tragende Rolle zu spielen. Und ich glaube,
Die
das wäre
Bayern
ja
haben ja auch
was,
schon
was mit
abgewunken.
Moskowitsch.
Ja. Max Eberl hat ja schon gesagt, wir haben kein Interesse. Habe ich irgendwie jetzt vor 2 Tagen gelesen. Irgendwie. Man weiß
Ja, das ist
natürlich.
ja, bei Bayern weiß man ja nie, vielleicht ist ja das wieder so ein Strategieding, man weiß es ja nicht. Vielleicht sind die ja schon am
Ja.
Basteln, irgendein Paket zurecht zu basteln, wer weiß.
Ja, aber da vielleicht mal kurz anknüpfend. Also, ich glaube, mit dem ersten Jahr Profi-Erfahrung beziehungsweise Bundesliga-Erfahrung bei Luka Vucevic, also das ist so ein herausragendes Talent, da traue ich ihm auf jeden Fall auch zu, bei einem Europapokal-Teilnehmer Stamm zu
Ja,
spielen.
das
Also,
ja, das ja,
ja.
das ja. Das schon, aber ich wollte nur darauf hinaus, dass die Konkurrenz ja dann doch deutlich namhafter wäre.
Ja.
Dass der Vuskovic ja jetzt im ersten Bundesliga-Jahr dann auch gleich so explodiert. Und das ist ja jetzt nicht nur, dass er mit guter Leistung brilliert, sondern er geht ja auch voran. Und das ist ja gerade in dem Alter ja nochmal so eine Charaktereigenschaft, die ja dem HSV vielleicht gerade auch ganz, ganz gut tut. Vielleicht war es ja auch das, was so ein paar Jahre lang in der zweiten Liga gefehlt hat. Und vielleicht hat man da ja ein Puzzlestück gefunden, wo dann mal vielleicht die Fußballromantik zuschlagen könnte. Und ja, die Liebe sich findet.
Also,
Ja.
sehr hervorragend, würde ich sagen, vom Rising Star HSV, würde ich jetzt sagen, kommen wir zum echten Krisenclub und gehen an die auf Talfahrt im Kicker. Ja.
Es war schon
Du
ein
kannst ja
bisschen
jetzt
her,
nicht die
dass der
Konkurrenz, du
Kicker.
kannst ja jetzt nicht die Konkurrenz hochhalten, du musst ja die Süddeutsche hochhalten.
Ja, die Süddeutsche kriege ich hier ganz, ganz, ganz schlecht. Also Thomas kann mir die gerne zuschicken, dann hätte ich die jetzt hier reingehalten.
Ah, die kriegt man eigentlich in ganz Deutschland,
Ja.
aber ich verstehe schon, der Kicker ist natürlich auch immer eine Instanz.
Ja,
Ist das die
ja.
aktuelle Ausgabe gewesen auf
Nee, ich glaube,
HSV?
das
Nee.
ist die Woche von vorletzter Woche oder letzte Woche. Die liegt hier noch. Ich habe
Okay.
mir auch nur den Werder-Artikel tatsächlich
Aber
durchgelesen.
darf ich kurz einleiten, weil eins ist mir nach dem Bayern-Spiel echt jetzt aufgefallen. Also ich
Ja,
habe
gerne.
tatsächlich mir mal alles so medial angeguckt und angehört. Ich habe sogar Real Nico mir
Ach du
gegeben.
Scheiße.
Und ich muss ja sagen, hier wird ja echt extrem positiv über dieses Spiel berichtet. Also ich habe sehr, sehr viel Positives wahrgenommen, auch was aus diesem Spiel gezogen wurde.
Ja.
Und das finde ich ein bisschen schwierig, so, weil 0 zu 3, ich meine, klar, man kann natürlich sagen, die haben jetzt nicht 6 Dinger gefangen und so. Aber ich kann natürlich jetzt auch sagen, in Hamburg haben sie sozusagen, mussten sie wirklich kämpfen, sozusagen, die hätten fast noch verlieren können auf dieser Seite. Wir wissen natürlich alle, was Bayern für Qualität hat. Aber es ist ja auch vielleicht ein bisschen eine Gefahr, wenn man jetzt sozusagen dieses Spiel so positiv darstellt. Und da würde ich mal mit anfangen. Vielleicht, was sagst du dazu, Ole?
Ich habe mir das Ding im Stadion angeguckt. Ich wollte auch eigentlich versuchen, mich mit Thomas zu treffen, aber ich saß leider so weit am Bayern-Block, dass ich mich nicht bis Block 44 durchschlagen konnte. So in Richtung von Thomas. Deswegen habe ich das auch gar nicht mehr großartig forciert, mich da irgendwie hinzubewegen. Ja, also prinzipiell gefühlt ist bei Werder alles unter einem 4 zu 0 gegen die Bayern schon mal nicht schlecht. Und das ist dann auch die Gemütlichkeit, sich damit dann zurechtzufinden. Die, ich glaube, zur Wahrheit gehört aber auch, dass Bayern einfach nicht auf dem Maximum letzte Woche Samstag war und deutlich unter den Möglichkeiten gespielt hat, wie sie hätten spielen können. Werder hat ein deutlich besseres Spiel gegen Bayern gemacht, wie man das noch aus Zeiten von Robin Dutt und ja, Viktor Skripnik und Alexander Nuri kennt. Da gab es ja auch mal ein 6 zu 0 und 7 zu 0 zu Hause oder 7 zu 1. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Mein PTBS hat sich da jetzt so ein bisschen nach hinten verschoben. Ja, also ich glaube, das gibt sich so die Waagschale, inwieweit das jetzt gut war von Werder. Also man konnte sehen, die Offensive war vielleicht wieder ein bisschen belebter, aber immer noch nicht der Idealfall. Ich glaube, dann hätte man nämlich schon sagen können, dass man ein Ding von den Dingern, die man da hatte, ruhig hätte machen dürfen. Mir ist das alles gerade auch noch ein bisschen zu wischiwaschi und ja, irgendwie geraten so die für mich anderweitigen, wichtigeren Dinge ein wenig in den Hintergrund. Aber da können wir dann gleich noch gerne drüber sprechen. Mich würde mal interessieren, was Thomas tatsächlich sagt. Er war ja auch live vor Ort.
Ich sehe es genauso wie Daniel, ehrlich gesagt. Also so ein bisschen, also ich fand es dann in der ganzen Bewertung zu positiv, ehrlich gesagt, sowohl von den Beteiligten als auch von ein paar meiner Kollegen, also jetzt gar nicht so eklatant oder so, ne? Aber ich habe ja zum Beispiel dann auch darüber geschrieben und ich glaube, da war ich schon mit am kritischsten, weil ja klar, es gab so diese zwei, drei Phasen, wo dann Werder vielleicht ein Tor machen kann, aber ich finde, man hat gerade auch im Stadion das Gefühl gehabt, dass die Bayern, also die haben ja wirklich auch nicht mehr gemacht, als unbedingt nötig war, ne? Und da hat man ja eben 2 Wochen zuvor den Vergleich Bayern-Auswärtsspiel in Hamburg. Es war halt was ganz anderes. Also rein von der Haltung, die man den Bayern entgegengesetzt hat, rein von der Aggressivität, auch also wie man sozusagen auch die Bayern-Manndeckung gegen sie verwendet hat und so, also was da auch taktisch drin steckte, das war einfach ein ganz anderes Niveau. Und letztendlich sind ja der HSV und Bremen, also der HSV ist ein Aufsteiger und Werder war vergangene Saison fast im Europapokal. Und wenn man das sozusagen gegeneinander schneidet, also wird es ehrlich gesagt nur noch dünner. Und das mache ich jetzt gar nicht so Daniel Thun groß zum Vorwurf oder so. Es ist einfach die Situation gerade. Aber man muss dann schon, glaube ich, gerade jetzt in der Phase aufpassen, dass man jetzt nicht sich zu sehr an die dünnsten Strohhalme klammert. Und ja, jetzt am Wochenende natürlich gegen St. Pauli wird das sowieso nicht mehr möglich sein.
Ja, da stimme ich dir tatsächlich in allen Dingen irgendwie zu. Also mir ist es auch weitaus zu positiv berichtet worden. Eine Niederlage ist letztendlich das, was es ist. Man fährt wieder mit 0 Punkten in Richtung nach Hause, beziehungsweise man war ja zu Hause, aber das ist ja auch zweitrangig in der Geschichte. Du hast jetzt Tune angesprochen, ist ja auch noch so eine Geschichte. Da weiß ich jetzt nicht, inwieweit du vielleicht auch schon was drüber geschrieben hast. Das konnte ich jetzt in den letzten Wochen nicht so verfolgen. Wie hast du den Zeitpunkt des Trainerwechsels tatsächlich wahrgenommen? Es gibt die einen Stimmen, die sagen, warum denn jetzt erst? In puncto, oh, hätte man das nicht vielleicht einfach kurz vor Weihnachten schon machen können? Es gibt die anderen Stimmen, die sagen, es ist genau richtig gewesen. Und dann gibt es noch die dritte Fraktion, die sagt, ach, warum hätte man dann jetzt nicht noch irgendwie groß und warte bis eben zu diesem Bayern-Spiel, ja, daddeln lassen und hätte dann Tune oder anderweitig anderen Trainer X eingesetzt.
Ja, über Werder habe ich ganz, ganz viel geschrieben. Höchstens nur Stefan Kunz hat mich ähnlich viel beschäftigt. Ja, tatsächlich bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, was den Zeitpunkt angeht. Also ein guter Zeitpunkt wäre vielleicht nach diesem Hoffenheim-Spiel gewesen, aus Werder-Sicht. Jetzt sozusagen die Trennung zu vollziehen vor Freiburg und vor Bayern, das kann ich nur aus einem Blickwinkel sozusagen strategisch clever sehen, wenn man jetzt sozusagen mal für Clemens Fritz argumentiert. Und zwar, dass man halt 2 Wochen hatte, zwischen Trainer und Mannschaft, um sich kennenzulernen, um sich abzustimmen, um sozusagen, damit der Trainer auch ja, identifizieren kann, was fehlt und wo kann er ansetzen. Und dann hast du eben jetzt sozusagen 2 Bonusspiele gehabt mit der Möglichkeit auf Bonuspunkte. Mit 0 Zählern bist du da halt jetzt natürlich rausgegangen. Die ganze Theorie funktioniert halt nur so lange, wie du halt dann am Millern-Tor halt ein positives Ergebnis rausziehen kannst. Wenn dir das nicht gelingt, trifft das Argument gar nicht mehr zu und dann bist du halt vor dieser wirklich ganz, ganz schwierigen Situation. Also nur mal in dem Szenario gedacht, wer da verliert jetzt am Sonntag. Ja gut, dann ist der Trainereffekt natürlich vollständig verpufft und ziemlich sinnloserweise dann im Nachhinein verpufft, weil dann wäre es wahrscheinlich doch deutlich schlauer gewesen, wenn du es schon nicht nach dem Hoffenheim-Spiel machst. In dem Fall wäre dann wahrscheinlich nach dem Bayern-Spiel der bessere Zeitpunkt gewesen, um so eine Trennung zu vollziehen. Andererseits ist natürlich immer die Frage, ne, warum etwas aufschieben, wenn du schon davor das Gefühl hast, dass irgendwie die Trennung das Beste wäre. Aber das ist natürlich dann für Daniel Thun extrem undankbar, also wenn es so laufen sollte.
Das auf jeden Fall. Was mich dann auch noch beschäftigt, ich bin die Fraktion Schwarzseher beim SVW aktuell. Und es gibt dann noch die andere Seite, so wie Daniel zum Beispiel, die sagen, ja, es gibt mindestens zwei, die noch schlechter sind wie der SVW. Ich weiß jetzt gerade,
Also
die
ein
Zahlen
auf
habe
jeden
ich echt
Fall.
nicht. Ja, gut. Es gibt auf jeden Fall eine Zahl, die ja im Raum schwirrt, wie lange man den schon nicht mehr gewonnen hat. Ich glaube, Anfang, Mitte November war es das letzte Heimspiel gegen Wolfsburg, was man dann ja noch mit Ach und Krach in der 90. plus Nachspielzeit gewonnen hat. Das schwirrt jetzt im Kopf mit und lässt dann halt bei einigen Werder-Fans dann ja das Gefühl einer Kofeld 2.0-Saison entstehen. Wo siehst du jetzt noch die Anhaltspunkte mit Daniel Thun als, ja, so wie ich ihn jetzt gerade so kennenlernen durfte, als Menschenfänger, die Kehrtwende tatsächlich Sonntag einzuleiten?
Ja, der aus Werder-Sicht gute Unterschied zu dieser Kofeld-Saison ist natürlich, dass diese Krisenphase bei Kofeld halt später eingesetzt hat in der Saison, und sich dann sozusagen halt zugespitzt hat mit je weniger Spieler es dann wurden. Jetzt hat man sozusagen immer noch das sogenannte Heft des Handelns in der Hand. Das ist schon mal gut. Ich kenne ja Daniel Thun noch aus Hamburg-Zeit. Also das meine erste Saison, die ich sozusagen auch hier begleitet habe. Es war halt eine Pandemiesaison. Man hatte jetzt ganz, ganz wenig direkten persönlichen Kontakt, alles so wie wir jetzt hier so, eher über Teams und so. Da ist er mir natürlich schon auch als Charakter und als Mensch sehr positiv in Erinnerung geblieben. Man hatte halt natürlich schon den Eindruck damals, und ehrlicherweise hatte ich den dann auch bei Düsseldorf, dass er gerade in Drucksituationen dann eher halt, ja, weiß ich nicht, nicht so gut damit zurechtkam. Also das hat man ihm schon deutlich angesehen und dann halt auch seinen Mannschaften. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, er ist gereift, er hat jetzt, das ist 5 Jahre her, er hat in Düsseldorf nochmal eine Extremerfahrung gehabt mit dieser Relegation und natürlich kann er auch daran gewachsen sein. Die Gefahr sehe ich bei Daniel Thun so ein bisschen. Also ich finde so von der Rhetorik und wie er auftritt und wie er spricht und wie er generell über Fußball denkt, das ist natürlich alles sehr nach vorne gerichtet, sehr positiv und so. Er hat so ein bisschen was so von diesem US-Sport-Coach. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin jetzt gar nicht so US-Sportmäßig, aber wie er sozusagen Dinge erklärt, wie er auch positive Aspekte sieht und seine Mannschaft stark macht und so, könnte auch in so einem Film mit Al Pacino irgendwie teilweise vorkommen, ne? Ich sehe da leider die Gefahr und ich wünsche Daniel Thun alles Beste und ich glaube auch, dass er ein guter Trainer ist, aber wir haben ja gerade schon über die Situation geredet, in die er da jetzt so reingeraten ist. Also wenn du jetzt sozusagen diese wichtigen Spiele nicht gewinnst gegen St. Pauli, dann ist, glaube ich, Heidenheim und dann schon Mainz oder so. Mainz bin ich mir jetzt nicht mehr sicher.
Ja, doch,
Aber
doch,
wenn
doch.
du, ja, okay, wenn du da sozusagen nicht punktest, dann kann sich auch diese Rhetorik halt, glaube ich, befürchte ich, schnell abnutzen. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, nicht nur wegen den Punkten, sondern auch wegen dem Rest der Saison, dass das halt jetzt relativ zügig halt alles greift, was sich Daniel Thun so vorstellt.
Darf ich was sagen zu Tune? Weil
Ja, gern.
was mich ein bisschen verwundert, ist die Vertragslaufzeit bei dieser ganzen Geschichte. Also, dass sie den nehmen, das konnte ich sogar nachvollziehen. Aber es heißt ja irgendwie, wenn er jetzt den Klassenerhalt nicht schaffen sollte, ist der Vertrag ja irgendwie vorbei. Das ist es durch, das Thema. So habe ich es mitgekriegt. Und
Also muss ich sagen,
das
ja.
finde ich ein bisschen komisch, weil ich glaube, er ist tatsächlich ein Trainer. Ich gehe davon aus, dass er tatsächlich was dazugelernt hat und gereift ist in den Jahren. Und er ist, glaube ich, für die zweite Liga wäre er, glaube ich, nicht der verkehrteste, also falls das jetzt passieren sollte. Die Frage ist natürlich, inwieweit er dann schon verbrannt ist durch dieses halbe Jahr, was er dann gemacht hat. Aber warum man sozusagen nicht irgendwie eine längerfristige Perspektive, aufgezeigt hat und gesagt hat, ja, wir nehmen das jetzt auch in Kauf, dass das passieren könnte, aber da machen wir halt in der zweiten Liga mit Thune auch weiter, weil wir wissen halt auch, dass er ambitioniert ist und setzen da sozusagen dann im Sommer alles so ein bisschen auch auf Null und holen dann auch entsprechende Spieler, die für einen Wiederaufstieg sozusagen da wären. Das ist also sozusagen, ich finde, es ist so ein Trainer, der eigentlich nicht für so ein kurzfristiges Projekt so der richtige ist. Also da hätte ich eher gedacht, die holen jetzt Friedhelm Funkel oder so. Deswegen,
Ja,
das habe ich ein bisschen verwundert an der ganzen Geschichte. Ich
ich
weiß
glaube,
jetzt.
das Grundproblem an dieser Vertragslaufzeit ist, und wenn man das jetzt mit einem lachenden Auge sehen möchte, man kann einen Trainer schlecht leihen. Die andere Situation ist, dass ich dann doch schon sagen muss, das ist so mit das Cleverste, was Werder, glaube ich, an Neuverpflichtungen hätte machen können. Es ist eine relativ pragmatische Beziehung, einfach gerade erstmal, würde ich sagen. Und selbst wenn man jetzt mit Thune absteigt und man doch von Thune überzeugt ist und auch Daniel Thune selber von sich sagt, ich würde bei Werder diesen Neuanfang in der zweiten Liga starten wollen würden, ich glaube, dann ist die Tür dafür nicht verschlossen. Ich glaube einfach nur, dass das eine ziemlich pragmatische Lösung erstmal ist, um überhaupt diese ganze Sache anzugehen, zu gucken, passt das? Weil man hat ja dann doch, ich glaube, man war doch relativ lange noch von Horst Steffen überzeugt. Und ich glaube, so, was Thomas ja gerade angesprochen hat, das Hoffenheim-Spiel, ich glaube, das war das Spiel, wo dann die Steine so ein bisschen ins Rollen gekommen sind. So nach dem, was ich so mitbekommen habe, sollen da so die ersten Trainerprofile von der Geschäftsführung angefertigt worden sein, was man denn suchen würde für den Fall X. Und von daher sehe ich das gar nicht mal so groß als Problem, sondern ich glaube, das ist einfach eine sehr clevere, pragmatische Szenerietrainerlösung, dass man einfach sagt, wir brauchen jetzt den Typen und den brauchen wir in dem nächsten halben Jahr und den brauchen wir vielleicht nicht weiter hinaus, sondern jetzt ist der Augenblick und der hat ein halbes Jahr Zeit und dann schauen wir immer noch, was weiter ist.
Da würde ich dir beipflichten. Also ich glaube, das ist tatsächlich die richtige Herangehensweise, weil man muss es ja auch so sehen. Angenommen, man hat sozusagen den Vertrag noch ein weiteres Jahr ausgestellt und das Ganze funktioniert nicht, man steigt ab und man hat das Gefühl, dass sich alles abgenutzt hat zwischen Trainer und Mannschaft. Dann bist du in der Situation, dass du dann Horst Steffen noch bezahlen musst, du musst dann Daniel Thun noch bezahlen und dann sozusagen den dritten Trainer auch noch bezahlen. Und jetzt kennen wir natürlich die klammen Kassen bei Werder. Es wäre, glaube ich, jetzt nicht so zielführend und ich glaube, da hat Ole eben auch recht. Also wenn man Also, man sollte jetzt hier nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen, aber jetzt nur im Szenario gedacht, Werder steigt ab und man hat trotzdem das Gefühl, dass man den Wiederaufbau mit Daniel Thun machen will und er will das auch. Dann kann man sich, glaube ich, auch nach der Saison nochmal einigen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Aber das ist ja auch etwas, was im Wortschatz von Daniel Thun gar nicht vorkommt. Und das finde ich auch richtigerweise so, weil Werder natürlich, also worüber reden wir hier? Natürlich muss Werder das Ziel haben, in der Klasse zu bleiben und hat ehrlicherweise bei allen Problemen auch, glaube ich, die Qualität dafür.
Das
Das ist
denke ich
meine Meinung.
auch. Eigentlich sollte man es schaffen können. Ich habe jetzt schon so ein bisschen die Zeit gerade im Blick. Ich wollte jetzt noch eine ganz wichtige Frage angehen. Da interessiert mich jetzt Thomas' Meinung tatsächlich sehr, sehr brennend. Ich versuche mich jetzt kurz zu halten in der Frage und stelle sie vielleicht ein bisschen provokant. Aber wie sehr ist das Problem, in Klammern, die aktuelle Lage hausgemacht?
Bei Werder ist ja alles hausgemacht in der Werder-Familie. Deswegen es sind auch die Probleme immer hausgemacht. Da kommt man gar nicht drum rum. Ja, also du spielst jetzt wahrscheinlich auch auf die Vereinsführung an, oder? Ja,
Richtig.
natürlich. Also das.
Speziell, ich weiß nicht, inwieweit du das jetzt mitbekommen hast, diese Petition schwirrt
Ja.
ja in Medien, im Web etc., schwirrt das ja ganz doll rum. Und ich glaube, ich habe es letzte Woche auch einmal kurz thematisiert. Ich finde den Umgang mit dieser, ich sage jetzt mal, dunklen Bedrohung der Petition von Hubertus Heß-Grunewald fast schon dilettantisch. Also sind ja teilweise Aussagen getätigt worden in den eigenen Hauskanälen, die irgendwie so wirken, so als wüsste er gar nicht, das richtig einzuordnen.
Ja, da pflichte ich sie bei. Also ich finde den Umgang in der Krise von Heß Grunewald, teilweise auch von Peter Niemeyer und Clemens Fritz, wie man auch rhetorisch damit umgeht. Ich finde ehrlicherweise, da ist Clemens Fritz noch am deutlichsten sozusagen, was die Analyse angeht. Der sagt ja zumindest ganz klar, es sind Dinge falsch gelaufen und dass er sich natürlich nicht aus der Verantwortung zieht. Das finde ich sehr positiv. Aber bei Heß Grunewald und ehrlicherweise auch bei Peter Niemeyer hat es immer so dieses Ja-Aber irgendwie. Und ich muss sagen, da kann ich auch jeden Werder-Fan verstehen, der davon echt genervt ist. Also ich bin ja sozusagen auch selber Fußballfan und wenn ich eins beim eigenen Anspruchsdenken hasse bei meinen Verantwortlichen, dann ist es dieses Ja-Aber. Es gibt kein Aber, es ist einfach in weiten Teilen nicht so gearbeitet worden, aus einer ganz guten Grundlage, die man ja eigentlich hatte. Also die Mannschaft war ja dran im Europapokal. Man hat Geld eingesammelt durch das Investorenbündnis und was da sozusagen jetzt netto dabei rausgekommen ist, das ist einfach schlecht. Also es ist einfach schlecht und Daran müssen sich halt die Leute auch messen lassen und ehrlicherweise dann auch die Kritik von Fans, wenn sie so klar formuliert wird, wie jetzt zum Beispiel bei dieser Petition, da muss man, finde ich, auch andere Reaktionen dazu finden als so dieses, ja, wir haben wir zur Kenntnis genommen, aber macht euch da mal nicht zu so viel Mühe. Das war es ja so sinngemäß. Das reicht mir ehrlich gesagt nicht.
Wenn du, und ich weiß, als Journalist versuchst du dich jetzt sehr wahrscheinlich erstmal relativ neutral auszudrücken, wenn du jetzt was besser machen wollen würdest, weil du ja dieses Ja-Aber eben nicht mehr haben möchtest, sondern du möchtest deinen eigenen Ansprüchen ja gerecht werden und was erreichen, und zwar eigentlich das für einen Verein ja Maximalste, was wäre für dich das Erste, was du in Bremen angehen würdest?
Da ist natürlich die Frage, wann? Also jetzt geht es
Jetzt.
erstmal einfach nur darum, ja gut, du hast halt jetzt einen neuen Trainer geholt, das ist alles, was du jetzt noch machen kannst. Du musst halt sozusagen auch jetzt darauf vertrauen, dass dieser Trainer eben der Richtige ist und musst halt sozusagen den Kopf aus der Schlinge ziehen. Im Sommer kann man halt, glaube ich, noch viel radikaler denken. Hängt es natürlich auch komplett davon ab, in welcher Liga man dann spielt und in welcher Situation man sich dann befindet. Also, aber ganz grundsätzlich, also es wurde ja auch viel darüber geredet, habe ich auch das ein oder andere Mal geschrieben, ist natürlich auch die Transferbilanz desolat. Das muss man einfach mal so sagen, ne? Das Geld, das man ausgegeben hat, das ist ehrlich gesagt relativ versickert. Also wir denken an Alvero, an Demann, wir denken leider auch an Mangula. Ich hatte gedacht, dass er eine konstantere, bessere Rolle spielen kann. Vielleicht gelingt ihm das in der Rückrunde. Ich habe ihn in Italien echt ganz positiv in Erinnerung gehabt, gucke ich ja viel. Aber das reicht halt einfach nicht, wenn du, also seit Clemens Fritz und Peter Niemeyer das verantworten und gerade Clemens Fritz schätze ich auch persönlich sehr. Also das ist ja auch alles gut, ne? Aber wenn dann sozusagen ein Stammspieler bei rumkommt, bei, keine Ahnung, über 20 Transfers, und zwar Sugawara, der ja jetzt am Wochenende auch auf der Bank saß, das ist einfach zu wenig. Da verlierst du über die Jahre an Substanz, weil sich das natürlich auch so ein bisschen abnutzt, ne? Also diese Schlüsselspieler, die du jetzt hast, die sind ja alle noch ein Relikt aus dem Aufstiegsjahr spätestens. Wenn du da keine neuen Impulse setzt, auch keine neue Qualität hinzufügst und dann hast du einfach noch dieses massive Problem im Sturm, das ist absolut fahrlässig und ist auch zu wenig. Und dann gerätst du eben auch mal in so einen Strudel, aus dem du halt nur noch schwer rauskommst. Ich würde trotzdem sagen, wie gesagt, dass wer da die Qualität hat, um die Klasse zu halten, das auf jeden Fall. Aber du hast eben auch nicht diese Ausreißer nach oben im Team, wie sie halt vielleicht auch andere Vereine sich besorgen konnten. Und da muss ich sagen, bin ich auch als neutraler Beobachter ziemlich genervt, dass dann immer so dieser Strohmann aufgemacht wird. Ja, aber wir haben ja kein Geld. Ja, aber wir haben ja kein Geld. Ja, natürlich habt ihr nicht viel Geld. Aber aus der Situation hat ja Freiburg auch mal was entwickelt, indem die halt nicht 20 Transfers mehr oder weniger, also ich spitze es jetzt ein bisschen zu, in den Sand gesetzt haben und dann kommt nur ein Stammspieler bei raus. Also da muss man halt dann auch einfach, also sich auch einfach an der eigenen Arbeit messen lassen und nicht immer diese Ausflüchte suchen. Dann sind wir auch wieder bei dieser Rhetorik von Herrn Haas-Grunewald und so. Das ist mir einfach zu viel Schönfärberei und ehrlicherweise auch so ein bisschen provinziell.
Und das hat ja im Grunde Ole Werner doch, das war ja der Grund, warum er gegangen ist, ne? Also er hat es eigentlich auf den Punkt gebracht damals, das Problem, was Werder hat. Und das ist so ein bisschen so, im Grunde ein bisschen unambitioniert, was da gerade so abläuft, ne? Also ich meine, das ist mit den Finanzen, HSV ist ja auch jetzt sozusagen, hat sich zwar ein bisschen gesundet, aber ja auch nicht auf Rosen gebettet. Aber was sie natürlich gemacht haben, ist diese, auch wenn man das natürlich immer kritisch sehen kann, aber diese geschickten Leihdeals, die sie jetzt sozusagen gemacht haben, das wäre ja auch ein Weg, den Werder so ein bisschen mehr beschreiten könnte, anstatt sich da irgendwie, ich meine, ich bin jetzt nicht so,
Leihdeals haben sie ja gemacht, nur
ja,
keine geschickten.
aber keine geschickten, ja, genau. Ja.
Ja,
Leihdeals haben sie genug gemacht.
da hat auch Nutella Kruse im Doppelpass doch auch was Gutes irgendwie so durchblicken lassen zwischen den Zeilen, dass es bei Werder Spieler gab, die durch die Medizinchecks gekommen sind, wo es zum Beispiel in Mailand oder in Saudi-Arabien noch nicht geklappt hatte. Also das ist ja auch nochmal so eine Sache. Man ist ja bewusst oftmals ins Risiko gegangen, wenn ich so an Personalien wie Toprak denke, die man verpflichtet hat. Ich glaube, vor der Abstiegssaison, wo man dann auch, wo im Prinzip schon in Sommer A für Sommer B das Geld ausgegeben hat, weil wenn man die Klasse hält, dann muss man Spieler XY kaufen. Also irgendwie dreht sich das Karussell, aber es kommt nicht irgendwie weiter, sondern es bleibt halt wirklich nur auf der Stelle stehen. Und manchmal hat man das Gefühl, es bricht aus, nur kommt dann wieder der Schwung zurück und es geht wieder von vorne los.
Ja, vielleicht ein Wort noch zu Boniface, also weil das natürlich auch so ein Thema war, beziehungsweise weil es auch, glaube ich, neulich wieder thematisiert wurde von einem der Verantwortlichen, ich glaube, Peter Niemeyer war es. Natürlich ist es dann so, dass es nicht so teuer war und dass das finanzielle Risiko nicht so groß war. Aber du hast ja trotzdem keinen Stürmer gehabt. Also diese Zockerei kannst du natürlich machen, wenn du noch einen Marvin Ducksch im Kader hast. Aber den hast du ja eben auch abgegeben. Dann ist sozusagen dein Plan B Keke Top. Das hat, wie wir alle wissen, jetzt in der Konstanz auch nicht funktioniert. Also das sind für mich wirklich solche Strohmann-Argumente. Und da muss man sich vielleicht auch einfach mal hinstellen und sagen, hey, okay, wir haben hier im Sturm richtig Mist gebaut, und unser Trainer ist hier irgendwo auch zu bemitleiden. Jetzt auch wieder diese Aussage von Peter Niemeyer, dass, also als er den Milosevic jetzt in Schutz genommen hat, das ist ja alle an sich okay, aber der hat es ja auch so begründet, ja, er ist ein junger Spieler und natürlich braucht er Zeit, ja, aber die Zeit hat er nicht, das ist ein junger Leihspieler für ein halbes Jahr. Also ihr braucht ja jetzt die Tore. Also wenn man sozusagen die Logik des Arguments richtig anwendet, dann habt ihr den falschen Transfer getätigt. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass die sowas auch aus Versehen sagen. Also dass die sich sozusagen aus Versehen so ein bisschen entblößen in ihrer Argumentation, wie sie überhaupt solche Transfers tätigen oder in der Logik dahinter. Also ich finde, das reicht mir nicht. Und Ole Werner ist, weil es der Daniel vorher ansprach, ist ja tatsächlich so. Also er hat sich sozusagen nicht ausreichend, ja, wie soll ich sagen, versichert gefühlt, dass man in Bremen mit den vorhandenen Möglichkeiten, aber eben auch mit den vorhandenen wie soll ich sagen, fachlichen Ressourcen, dass man da den nächsten Schritt machen kann und sich nach vorne entwickelt. Und da muss man auch ganz klar sagen, also an dem Tag, als dann sozusagen verkündet wurde, Ole Werner verlängert nicht, dann war es, glaube ich, ein, zwei Tage so ein bisschen in der Schwebe, ob er doch bleibt, also mit einem Jahr Restvertrag. Sollte Werder absteigen, also sollte das wirklich passieren, dann bin ich auch ganz klar der Meinung, dass es ein fataler Riesenfehler war, sich von Ole Werner zu trennen, weil mir fehlt die Fantasie, wie man mit diesem Trainer in so eine Situation geraten wäre. Der hätte diese Mannschaft, diesen Club noch ein Jahr maximiert und dann hast du sozusagen aus falschem Stolz und ehrlicherweise auch aus falscher Strategie, weil die Argumentation war da immer so ein bisschen, ja, mit Horst Steffen wollen wir junge Spieler entwickeln und das Club weiterentwickeln und hier Transfergewinne generieren und so. Das hast du ja nach wenigen Monaten wieder über den Haufen geworfen. Wenn du dann zu der Erkenntnis kommen musst, du hättest lieber Ole Werner behalten und es gibt überhaupt keinen Zweifel dran, dass Ole Werner diese Saison noch seriös zu Ende gebracht hätte mit allem, was er als Trainer drauf hat und mit voller Leidenschaft und voller Ambition, dann wärst du nicht in die Situation geraten. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass du mit Ole Werner absteigen würdest. Und dann wäre es natürlich auch nochmal rückblickend betrachtet der nächste fatale Fehler, den du begangen hast.
Also ich würde das jetzt schon tatsächlich als Fehler ganz klar abstempeln. Ich glaube, Ole Werner musste gehen, weil er dann doch zu ungemütlich war. Und ich glaube, das ist auch mit so einem Punkt, warum sich ein Peter Niemeyer oder Clemens Fritz eben nicht hinstellen und sagen, ja, ach, da haben wir jetzt Bockmist gebaut,
Aber das ist auch mein Credo.
weil sie sich eben damit angreifbar machen würden und halt zugeben müssten, ach, wir haben einen Fehler gemacht, ne?
Du brauchst ungemütliche Typen in Vereinen. Das sage ich ja schon immer. Ich sag mal, auch Kunz jetzt, abseits dieser Causa, die da war, ich glaube, war auch nicht unbedingt der beliebteste im Verein. Aber er hatte halt einmal diesen Blick, der war komplett, der hat überhaupt keinen HSV-Bezug von außen sozusagen, ne? Aus Kaiserslautern, den assoziiert man mit Kaiserslautern und so, ne? Aber so dieses, er hat halt eine mega professionelle Einstellung, er hat Ehrgeiz, der war Europameister und so weiter. Und ich glaube, tut einem Verein gut, dass er auch, und also ich merke halt immer wieder, ich habe auch jetzt schon wieder so ein bisschen Angst, dass es wieder so eine Wohlfühloase wird, so auch beim HSV jetzt so mit Costa und so weiter, die vertragen sich alle gut und strahlen viel Harmonie aus. Ist auch gut so, musst du nach außen auch machen, aber ich glaube, intern muss das schon mal zur Sache gehen. Und bei Werder habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, das ist halt immer so sehr viel, wir sind alle eine Family und es ist ein bisschen viel Wohlfühl-Oase. Aber ich glaube,
Der Eindruck täuscht mich.
du brauchst tatsächlich mal so einen, der dazwischen prescht und der sich auch unbeliebt macht, aber auch mal eine Entscheidung trifft, sozusagen, die dann auch vielleicht auch polarisiert. Aber ich glaube, genau das ist richtig. Also so sehe ich das irgendwie immer so ein bisschen.
Also wie Thomas sagte, ich glaube, Ole Werner hätte jetzt noch das absolute Maximum aus einem katastrophal zusammengestellten Kader rausgeholt. Und man hat sich jetzt innerhalb von, ich spreche jetzt den Wochen, als es darum ging, dass Werner bleibt oder nicht, also von der Bekanntgabe, Werner verlängert nicht, bis Horst Steffen Einstellung, hat man sich, glaube ich, doch einiges mit dem Hintern ja, wieder eingerissen, was man sich dann doch in den letzten Jahren gut aufgebaut hat. Und ich glaube, Ole Werner hat da einen massiven Anteil dran gehabt, dass man aufgestiegen ist, dass man sich von Saison zu Saison deutlich verbessert hat und dass man halt 2 Jahre lang hintereinander die Hoffnung auf Europa hegen konnte und jeweils knapp mit nur 2 Toren und wenigen Punkten dann entsprechend dann auch dran gescheitert ist. Ja, das bin ich ein bisschen beängstigt, dass das so schnell geht, sich von Top auf Flop wieder runter zu wirtschaften, beziehungsweise runter zu arbeiten. Von Wirtschaften will ich jetzt noch nicht mal gerade großartig sprechen. Jetzt gegen St. Pauli. Ich weiß, sonst immer donnerstags bei Werder die PK und die letzten Male durfte ich auch Thomas Müller tatsächlich hören. Ich habe mich auch jedes Mal über seinen Wortbeitrag auch sehr gefreut tatsächlich. Ich glaube, jetzt müsste es morgen sein, weil es ja ein Sonntagsspiel ist. Ich hatte mir überlegt, dir eigentlich vielleicht eine kleine Hausaufgabe mitzugeben, aber ich lasse das jetzt einfach mal.
Das war meine
Hast du
Aufgabe.
schon irgendwie was vorbereitet für morgen oder ja, weißt du noch nicht, ob du dich irgendwie wieder zu Wort melden wirst?
Also da überschätzt du, glaube ich, mich und meine Kollegen, wenn du davon ausgehst, dass wir alle am Tag davor schon was vorbereiten. Nee, ich muss gucken, ob ich es zeitlich schaffe. Also bei Werder ist es ja ganz cool eigentlich, dass man sich eben auch digital zuschalten kann. Es ist der einzige Club von meinen Pappenheimern sozusagen, wo das geht. Das nehme ich auch ganz gerne mal wahr, gerade wenn die Phasen oder die Episoden gerade interessant sind. Aber ja, kannst ja schnell sagen, was brennt dir denn auf dem Herzen?
Ach, wie gesagt, ich hatte mir das eigentlich fest vorgenommen. Ich habe mir jetzt keine großen Gedanken gemacht, was mich halt einfach großartig interessiert, aber das wird ja dann morgen auf der Pressekonferenz nicht Thematik sein, ist halt die eventuelle Zukunft, wie man weitermachen wollen würde. Aber ich glaube, da ist Tune der falsche Ansprechpartner. Da müsste ein anderer Pappenheimer sitzen.
Also bei
Ja,
dir
ich glaube,
jetzt,
das
ja.
ist, glaube ich, gerade auch einfach kein Thema. Man will einfach die
Nein,
Gegenwart
absolut nicht.
bewältigen und denkt ans nächste Spiel. Also das glaube ich wirklich, da stimmt die Floskel mal.
Aber ich glaube, dass Tune voll Bock auf dieses Projekt hat, so wie ich den. Also ich glaube, der würde sich freuen, das langfristig zu machen. Also der strahlt das richtig aus, wie sehr er Bock auf diesen Verein hat. Ich glaube, also diese Euphorie hatte er, glaube ich, beim HSV Anfang. Also er war auch natürlich froh über den Job, aber ich glaube, jetzt hat er noch mehr Bock drauf. So vom Gefühl her. So habe ich den
Doch,
Eindruck.
also der wirkt auf jeden Fall gallig und ich finde, das merkt man auch an der Seitenlinie. Es ist eine ganz andere Type an der Seitenlinie. Und wie ich ja schon sagte, ist ein Menschenfänger. Und allerdings, also immer wieder in verschiedenen Interviews die gleichen Sätze zu hören, wie Thomas sagte, so dieses NFL-Coach-mäßige, das
Ja.
kann sich ganz, ganz schnell tatsächlich auch ja, abnutzen. Aber ich habe immer noch die Zeit im Blick für Thomas. Und was jetzt noch ganz wichtig ist, ist halt eben das Spiel gegen St. Pauli. Und ich wollte jetzt mit der Frage für morgen eigentlich dann entsprechend auf dieses Spiel hinauskommen. Thomas, wie sehr schätzt du jetzt die Chance ein, am Millerntor in St. Pauli oder auf St. Pauli entsprechend die Kehrtwende zu schaffen?
Es ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Spiel zum Tippen, finde ich. Das ist, finde ich, wirklich in alle Richtungen offen. Also ich kann da echt seriös nichts sagen, ehrlicherweise. Also ich bin selber sehr gespannt.
Also für mich wäre es so ein klassisches 0-0-Spiel.
Ich habe 1-1
Irgendwie.
getippt.
Ja.
Ich glaube auch unentschieden.
Also ich
es
glaube,
wird kein
dass.
schönes Fußballspiel, das glaube ich auch nicht, aber
Ja.
ich glaube tatsächlich vom Ausgang ist es in sämtliche Richtungen offen. Ohne dass es jetzt irgendwie ein 4-0 für eine der Mannschaften gibt, aber Bin wirklich sehr gespannt. Also, weil sozusagen auch die Werder-Spiele, haben wir eben gesprochen, unter Tune, die fallen ja auch so ein bisschen aus der Wertung raus, also wie man sie einschätzen kann und so. Und St. Pauli ja auch von diesem wirklich guten Sieg gegen Stuttgart dann auch die Klatsche dann in Leverkusen abgeholt. Also ich weiß echt nicht, was da jetzt zu erwarten sein wird. Bin echt gespannt.
Dann bin ich jetzt auch umso mehr gespannt, wenn ein Fachmann noch nicht mal irgendwie Prognose wagt.
Aber wir sind uns in einem einig, dass Werder nicht absteigt. Also
Ja.
ich glaube tatsächlich, dass eher noch Wolfsburg reinrutscht. Also die sehe ich richtig in, habe ich ja schon mal gesagt, die sehe ich richtig in Bredouille, weil in Bremen wird noch mal so richtig, glaube ich, zum Frühjahr hin hier die Green White Wonderwall oder wie war das, noch mal richtig
Dieses
hoch.
Osterdeich.
Ja, am Osterdeich noch mal hochgefahren. Da ist ja auch halt diese Energie und die hast du in Wolfsburg überhaupt nicht. Ne? Da sind ja beim Heimspiel, ich weiß nicht, wie viele Leute und das fehlt denen trotz der hohen Ambitionen. Also ich glaube, dass Wolfsburg noch richtig Probleme bekommt.
Ja, ich glaube,
Ja.
das, woran Werder scheitern wird, ist der Spielplan. Man hat jetzt die einfachen Spiele, man muss jetzt die Spiele im Prinzip die nächsten 4, 5, 6 Spiele gewinnen, was auf dem Papier möglich wäre, aber zum Ende hin wird es halt so, wie es zu Anfang ist, relativ schwer. Ich glaube, letzten beiden Spieltage sind Hoffenheim und Dortmund. Ich glaube, die Saison beendet man sogar in Dortmund. Weiß ich nicht. Also. Ich würde mich dem absolut Lieben gerne anschließen, was ich die These unterschreibe ich, dass Wolfsburg auch noch mit runterrutschen kann tatsächlich. Also da bin ich auch nicht ganz weit von fern, aber ich glaube, Werder wird bis zum letzten Spieltag unter den letzten 3, 4 Plätzen auf jeden Fall stecken. Und wenn sie es jetzt nicht gegen Pauli schaffen, eine Kehrtwende reinzubringen, dann ist für mich das Ding schon eigentlich so gut wie fast beerdigt. Und ich glaube, dann geht auch mit Heidenheim runter. Pure Stille, Thomas mit leichtem Schock in den Augen. Ich glaube, so lassen wir es einfach mal stehen. Oder brenn dir noch was auf die Zunge, Thomas. Du guckst so überlegend.
Na, ich kenne diesen Pessimismus bei Werder-Fans, das kenne ich. Deswegen, das ist aus der Situation heraus.
Sag mal so, nächste Woche werde ich vielleicht ein bisschen anders reden können.
Nach dem glorreichen 3:0-Sieg am Millern-Tor ist alles wieder gut.
Ja, gut, wer soll die 3 Tore schießen, ne? Schauen
Ja.
wir mal. Thomas, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz recht herzlich. Ich würde am liebsten, wie sonst immer auch, ich das immer sage, mit dir noch gerne eine Stunde weiter sprechen, aber ich glaube, die zeitliche Gegebenheit ist heute nicht dafür da. Danke, dass du wieder da warst. Danke, dass du Gast warst. Und ansonsten, wenn es dann offensiv nicht klappt, ich glaube, ein bisschen bayerische Samba könnte Werder in der Offensive gut tun.
Hat mich sehr gefreut. Nächstes Mal wieder gerne und natürlich dem HSV und Werder am Wochenende viel Glück.
Vielen
Dank.
Dank.
Alles klar. Mach's gut. Bis demnächst.
Ja, auch. Tschüss.
Thomas, dann gute
Tschüssi.
Reise.
Allianz Brisant.